Als sich sein Leben dem Ende näherte, betrachtete der amerikanische Erweckungsprediger Dwight L. Moody den Himmel als etwas, auf das man sich freuen sollte. Er schrieb: Eines Tages werden Sie in den Zeitungen lesen, dass Dwight L. Moody aus East Northfield tot ist. Glauben Sie kein Wort davon. In diesem Augenblick werde ich lebendiger sein als jetzt. Ich werde aufgestiegen sein aus diesem alten Lehmbau heraus in ein Haus, das unsterblich ist. In einen Körper, den der Tod nicht anrühren kann, den die Sünde nicht beflecken kann. Ein Körper, der Jesu herrlichem Körper nachempfunden ist. Ich wurde 1837 aus dem Fleisch geboren. Ich wurde 1856 aus dem Geist geboren. Was aus dem Fleisch geboren ist, kann sterben. Was aus dem Geist geboren ist, wird ewig leben. Soweit Dwight L. Moody. Aber jeder Christ, der in seinem Leben in die Ewigkeit investiert hat, kann dieselbe Erfahrung und dieselbe Einstellung zum Himmel haben. In 1. Petrus 2, Vers 11 schreibt der Apostel Petrus, dass diejenigen, die gerettet sind, Fremdlinge und Pilger in dieser Welt sind. Denn wenn wir gerettet sind, dann sind wir Bürger des Himmels. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Diese Tatsache erklärt, warum wir von Zeit zu Zeit ein wenig himmlisches Heimweh haben. Judith und ich wohnen ja in der Nähe der EWS Arena. An Tagen, an denen dort Frischauf Göppingen spielt, laufen dort in der Regel komischerweise ziemlich viele grün-weiß angezogene Leute rum. Das liegt einfach daran, dass die Vereinsfarben von Frischauf grün und weiß sind. Ab und zu sieht man aber auch Leute in anderen Trikotfarben dort rumlaufen. Und wenn diese Leute auch noch im Fanbereich der Heimmannschaft stehen, dann fühlen die sich in der Regel eher unwohl. Der Grund dafür ist, dass sie nicht bei ihren Leuten sind. Sie stehen dann nicht bei denen, zu denen sie gehören. Genauso fühle ich mich auch manchmal in dieser Welt. Ich lebe hier, aber ich fühle mich hier nicht wirklich wohl. Also das liegt jetzt nicht an euch, das liegt nicht an Göppingen, keine Angst. Aber als Christ passe ich nicht in diese Welt hier hinein. Und das sollte ich auch gar nicht. Wir gehören schließlich eigentlich gar nicht hierher. Wir gehören in den Himmel. Wir sind Fremdlinge und Pilger, weil unser Bürgerrecht im Himmel ist. Und das ist gut so. Unsere Gesellschaft ist doch völlig außer Kontrolle geraten, oder? Sünde, Bosheit und Unmoral gibt's im Überfluss. Die Mehrheit nennt das, was falsch ist, richtig und was richtig ist, falsch. Unmoral wird toleriert, legalisiert und am Ende sogar gefeiert. Wenn wir vergleichen, wo wir gerade sind und wohin wir gehen, dann ist es eigentlich selbstverständlich, dass wir Heimweh nach unserer himmlischen Heimat bekommen. Natürlich würden die meisten von uns wahrscheinlich bezeugen, dass wir eigentlich ein wunderbares Leben hier auf der Erde haben. Durch unsere Erlösung sind wir damit gesegnet, ein Leben mit Christus zu führen. Durch Gottes Segen können wir ein Leben in Fülle und Frieden genießen. Das ist gut so. Da können wir dankbar sein. Aber darüber hinaus wissen wir auch, dass wir hier sind, weil Gott noch eine Aufgabe für uns zu erledigen hat. Und daher ist es wichtig, dass wir ihm treu dienen, bis er es für richtig hält, uns zu sich zu holen. Aber auch, während es für uns hier auf der Erde keinen Mangel an Aufgaben gibt, halte ich es für wichtig, dass wir uns auf das freuen, was uns in unserer eigentlichen Heimat erwartet. Und deshalb möchte ich heute mit euch zusammen drüber nachdenken, was uns eigentlich erwartet, wenn dieses Leben mal vorbei ist. Und vielleicht gelingt es mir ja, so ein bisschen himmlisches Heimweh zu erzeugen. Und dazu möchte ich gern aus 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 9 lesen. Also 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 9. Und dort schreibt Paulus: Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben vielmehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Einer der häufigsten Gründe, warum wir Heimweh nach dem Himmel bekommen, sind wohl die Schwierigkeiten, denen wir in diesem Leben begegnen. Guckt euch nochmal die Verse 1 bis 4 genauer an. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Paulus vergleicht hier das Vorübergehende mit dem Ewigen. Er spricht von der Tatsache, dass wir in diesem Leben immer wieder mit Schwierigkeiten konfrontiert werden. Und bei seiner Beschreibung dieses Lebens schreibt Paulus in Vers 4, denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert. Bei dem Seufzen, da geht es um ein starkes Seufzen, um ein Stöhnen aufgrund von tiefer Besorgnis oder Stress. Beschwert dagegen bedeutet, dass wir von einem schweren Gewicht niedergedrückt oder runtergezogen werden. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass dieses Leben von Schwierigkeiten und Prüfungen erfüllt ist. So ist es seit dem Sündenfall im Garten Eden. Schon Hiob sagt in Hiob 14, Vers 1, der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Und Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst. Es gibt Schwierigkeiten und Nöte auf dieser Erde. Das fängt schon bei so kleinen Ungerechtigkeiten an, die jeder Mensch dann und wann mal erlebt. Ich meine, wie oft kommt es vor, dass wir uns ungerecht behandelt fühlen? In Matthäus 5, Vers 45 sagt Jesus, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und irgendwie ist das doch unfair, oder? Denken wir doch mal einen Moment lang an diesen Berg Golgatha. Dort gab es an diesem ganz besonderen Tag 3 Kreuze, an denen 3 völlig unterschiedliche Menschen hingen. Da hing ein Sünder, ein Geretteter und ein Retter. Sie alle wurden an diesem Tag gekreuzigt. Sie alle litten und sie alle starben. Keiner von ihnen wurde von Leid und Tod verschont. Es fällt uns schwer zu verstehen, warum guten Menschen Böses widerfährt. Und genauso fragen wir uns auch, warum bösen Menschen Gutes widerfährt. Aber auch, wenn es uns nicht gefällt und wir es vielleicht nicht verstehen, so sind diese Dinge doch völlig alltäglich. Es ist nun mal so. König Salomo, der weiseste Mensch, der je gelebt hat, er schreibt in Prediger 7, Vers 15, dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Das ist doch nicht fair. Überall auf dieser Welt verhungern Menschen. Dürreperioden lassen die Menschen verdursten und führen zu Ernteausfällen. Stürme, Tsunamis und Erdbeben verwüsten die Erde. Viele Menschen leben inmitten von Kriegsgebieten. Der Terrorismus ist auf dem Vormarsch. Millionen von Menschen leiden an den unterschiedlichsten Krankheiten. Arbeitslosigkeit, mangelnde Gesundheitsfürsorge und steigende Kosten für Lebensmittel sind für viele Leute ein großes Problem. Überall auf der Welt werden die Menschen mit Notlagen konfrontiert. Und niemand ist davon ausgenommen. Es betrifft alle Menschen, ganz egal, ob gut oder böse. Das ist doch unfair, oder? Immer wieder müssen Menschen leiden, die es eigentlich überhaupt nicht verdient haben. Und ich denke, ihr könnt bezeugen, dass auch Christen große Schwierigkeiten bekommen. Wir sind nicht plötzlich immun gegen Probleme und Nöte, wenn wir unser Leben erstmal Jesus übergeben haben. Tatsächlich kann das sogar der Punkt im Leben eines Menschen sein, in dem die Schwierigkeiten erst anfangen oder zumindest größer werden. Auch in der Bibel gibt es viele Beispiele für Christen, die nach ihrer Bekehrung aufgrund ihrer Bekehrung gelitten haben. Jakobus beispielsweise wurde von Herodes enthauptet. Anschließend nahm Herodes auch noch Petrus fest, sperrte ihn ein und wollte auch ihn umbringen. Stephanus wurde zu Tode gesteinigt. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 11 ab Vers 23 über sein Leben: Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geiselhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden. Wie gesagt, die Bibel ist sehr deutlich darin, dass das Leben eines Menschen nicht plötzlich sorgenfrei wird, wenn er sein Leben Jesus anvertraut. Ganz im Gegenteil. Auch heutzutage werden Christen auf der ganzen Welt wegen ihres Glaubens verfolgt. Sie werden aufgrund ihres Glaubens an Jesus verhaftet, geschlagen, getötet. Ihr könnt nach dem Gottesdienst gern nach oben gehen, Kaffee und Kuchen genießen und dabei mal einen Blick auf den aktuellen Weltverfolgungsindex werfen. Und da werdet ihr sehen, wie es unseren Geschwistern in anderen Teilen der Welt geht. In viel zu vielen Ländern leiden Christen. Das ist leider eine Tatsache. Uns hier in Deutschland, uns geht es da im Vergleich sehr gut. Wir erleben keine körperliche Verfolgung. Aber auch wir wissen um Schwierigkeiten, Prüfungen, Not und Kummer. Viele von uns haben die Realität des Leidens bereits erlebt. Einige von uns haben körperliche Schmerzen, andere haben seelische Schmerzen. Auch Christen müssen ihre Babys begraben. Auch christliche Ehen scheitern. Auch christliche Ehemänner müssen an der Seite ihrer sterbenden Frauen stehen. Auch christliche Ehefrauen müssen die Beerdigung ihrer Ehemänner planen. Auch Christen verlieren ihre Arbeit und haben Rechnungen, die sie nicht bezahlen können. Auch bei Christen werden unheilbare Krankheiten diagnostiziert. Auch Christen haben rebellische Kinder, die in Sünde verwickelt sind und in Bosheit leben. Viele unserer christlichen Geschwister sind verletzt, leiden, sind von den Schwierigkeiten des Lebens erschüttert. Solche Lasten lassen uns seufzen. Aber unser heutiger Text gibt uns große Hoffnung und Ermutigung. Paulus sagt uns, dass die Mühen, Prüfungen und Nöte dieses Lebens vorübergehend sind. Er verwendet das Wort Hütte, um die vorübergehende Natur dieses Lebens zu beschreiben. Er schreibt: Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir. Das Wort Hütte, es kann auch Zelt bedeuten. Der Gedanke ist, dass unsere menschlichen Körper nur vorübergehende Behausungen für unsere Seelen sind. Diese Hütte oder dieses Zelt wird abgebrochen, wenn wir dieses Leben verlassen. Eines Tages werden unsere irdischen Körper sterben und wir werden diesen unbeständigen Ort verlassen und wir werden in die himmlische Heimat eingehen. Und das ist ermutigend. Es bedeutet, dass wir trotz der Schwierigkeiten, denen wir ausgesetzt sind, immer noch große Hoffnung haben können. Wir sind Fremdlinge und Pilger, weil unser Bürgerrecht im Himmel ist. Das führt uns zu einer weiteren Tatsache, die himmlisches Heimweh in uns erzeugen kann. Seht euch nochmal den Anfang von Vers 1 an. Da schreibt Paulus was ganz Wichtiges. Paulus schreibt, denn wir wissen. Denn wir wissen. Viele Menschen leben mit einer religiösen Hoffnung. Sie hoffen, dass sie gerettet werden. Sie hoffen, dass sie das ewige Leben besitzen. Sie hoffen, dass sie eine Heimat im Himmel haben. Aber wir müssen nicht in einer solchen religiösen Hoffnung leben. Wir dürfen es wissen. Wir dürfen wissen, dass wir diese Heimat haben. Wir dürfen wissen, dass wir dieses Ziel haben. Paulus hatte eine große Sicherheit in Bezug auf die Ewigkeit. Und deshalb schreibt er in Vers 1, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Es ist keine Hoffnung. Es ist keine Vermutung. Es ist absolute Sicherheit. Wenn wir sterben und diesen irdischen Körper verlassen, dann bekommen wir einen neuen, einen ewigen Körper. Wir haben mehr als nur ein Zelt, das dort oben auf uns wartet. Wir haben ein Haus, das von Gott selbst erschaffen wurde. Ein Zelt ist eine vorübergehende Behausung. Ein Haus ist aber ein ständiger Wohnsitz. Paulus macht seine Zuversichtlichkeit bezüglich der Ewigkeit sehr deutlich. Er schreibt, wir wissen, nicht wir denken. Und er schreibt, wir haben, nicht wir hoffen. Und dann zeigt er uns in Vers 8, wie groß seine Sicherheit wirklich ist und wie groß sein Vertrauen in Gottes Verheißung ist. Er schreibt da, wir sind aber getrost und haben vielmehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Wir können uns darauf freuen, die Erde zu verlassen und daheim zu sein. Denn nirgends ist es schöner als daheim. In diesen Versen erklärt uns Paulus, dass ein neuer Körper und ein neues Leben im Himmel auf uns warten, wenn sich dieses irdische Leben dem Ende zuneigt und wir diese vorübergehenden Körper ablegen. Und er schreibt das als Tatsache. Wir können darauf vertrauen. Paulus nimmt auf diese Wahrheit auch in 1. Korinther 15 Bezug. Er schreibt da ab Vers 53, denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir bekommen einen neuen, einen unverweslichen Körper. Und das ist eine Tatsache. Aber wir brauchen den Körper auch. Denn wir dürfen das nicht vergessen, was Paulus ein paar Verse vorher geschrieben hat. In Vers 50 heißt es, das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Bevor wir unser neues Haus betreten können, muss eine Veränderung stattfinden. Das ist eine notwendige Sache. Wir müssen uns retten lassen. Das ist aber auch eine gute Sache. Denn es bedeutet, dass wir einen neuen Körper kriegen. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber ich bin bereit für meinen. Die Zeit fordert schließlich ihren Tribut von unseren vergänglichen Hüllen hier. Wenn wir älter werden, müssen wir plötzlich Medikamente einnehmen. Wir bekommen brüchige Knochen, schmerzende Gelenke und gerissene Bänder. Wir tragen Brillen, Prothesen und Hörgeräte. Wir verlieren Haare und bekommen stattdessen Falten. All das passiert mit unseren Körpern, denn sie sind vergänglich. Und wie gesagt, ich freue mich auf meinen neuen. Als John Quincy Adams, der 6. Präsident der USA, 80 Jahre alt war, da fragte ihn ein Freund: Wie geht es John Quincy Adams? Und er antwortete: John Quincy Adams selbst geht es sehr gut, danke. Aber das Haus, in dem er lebt, ist leider baufällig. Es wackelt auf seinen Fundamenten. Die Mauern sind schwer beschädigt und das Dach ist abgenutzt. Das Gebäude zittert bei jedem Wind. Und ich glaube, dass John Quincy Adams bald ausziehen muss. Aber ihm selbst geht es sehr gut. Ist doch eine schöne Einstellung, oder? Unsere Körper verblassen und wir werden sie eines Tages verlassen müssen. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir, wenn diese Zeit kommt, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Ist doch schön. Und wenn uns das klar ist, dann können wir wirklich Heimweh nach dem Himmel haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt Tage, an denen ich sehnsüchtig darauf warte, in mein himmlisches Haus einzuziehen. Paulus sagt uns, dass unser himmlisches Haus von Gott erbaut ist. Es gibt so viel, worauf wir uns dort freuen können. Denn zunächst einmal können wir uns im Himmel auf das freuen, was dort sein wird. Jemand hat mal gesagt, eines Tages, wenn wir durch jene Perlentore wandeln und den ersten Eindruck der atemberaubenden Schönheit um uns herum wahrnehmen, werden wir, glaube ich, Johannes aufsuchen und sagen: Johannes, warum hast du uns nicht mitgeteilt, dass es so wunderschön ist? Und Johannes wird sagen: Ich versuchte es, als ich das 21. und 22. Kapitel des letzten Buchs der Bibel schrieb, nachdem ich meine Vision empfangen habe. Aber es ist mir nicht gelungen. Wir wissen nicht so wahnsinnig viel über den Himmel. Aber zumindest einiges wird uns in Offenbarung 21 darüber offenbart. Und ich glaube wirklich, dass Johannes die Worte gefehlt haben, um zu beschreiben, was er dort gesehen hat. Achtet mal auf das Beispiel, was uns Johannes in Offenbarung 21, Vers 10 und 11 mitteilt. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, niederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Weiter berichtet Johannes, dass der Himmel von der Herrlichkeit Gottes erleuchtet ist. Das himmlische Jerusalem ist von einer hohen Mauer umgeben. Es gibt 12 Tore in dieser Mauer, wobei jedes Tor von einem Engel bewacht wird. Und diese Tore tragen die Namen der 12 Stämme Israels. Die Mauer dieser großen Stadt ruht auf 12 Grundsteinen, die nach den 12 Aposteln benannt sind. In den Versen 18 bis 20 beschreibt Johannes dann die Materialien, die zum Bau dieser Stadt verwendet wurden. Die Mauer besteht aus Jaspis, das Fundament besteht aus vielen kostbaren Edelsteinen, die Tore sind aus ganzen Perlen gefertigt, die Straßen sind aus reinem Gold. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich nicht. Aber was ich verstehe, ist, dass es wirklich schön werden wird. Und das ist doch das, was zählt, oder? Im Himmel wartet eine neue Heimat auf uns. Und diese Heimat ist wunderschön. Alleine das dürfte unsere Vorfreude und unser Heimweh doch schon wecken. Aber wir können uns auch wegen dem freuen, was nicht dort im Himmel sein wird. Johannes schreibt in Offenbarung 21, Vers 4 und 5, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Die Dinge, die nicht im Himmel sein werden, sind genauso aufregend wie die Dinge, die dort sein werden. Denn Johannes schreibt, dass es dort keinen Kummer mehr geben wird, kein Leid, kein Geschrei, keinen Schmerz. Diese Welt ist voller Schwierigkeiten und Missverständnisse. Es gibt ständig Enttäuschungen. Wir stehen immer wieder vor Situationen, die großes Elend in unser Leben bringen. Aber im Himmel wird es das nicht mehr geben. Unser Leben hier auf der Erde ist voller Kummer. Aber im Himmel werden wir niemals in einem Krankenhauszimmer sitzen und unseren Eltern beim Leiden zusehen. Wir werden nicht zusehen müssen, wie Menschen, die wir lieben, um einen weiteren Atemzug kämpfen. Nie wieder werden wir sehen, wie unsere Kinder verletzt werden. Wir werden nicht mehr neben einem Sarg stehen und über den Verlust eines Ehepartners Tränen vergießen müssen. Es wird keine schlechten Nachrichten mehr vom Arzt geben. Und es wird keine Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen oder Beerdigungsinstitute mehr geben. Wir müssen auch nicht mehr zum Zahnarzt gehen oder sonst irgendwelche blöden Sachen machen. Im Himmel werden wir nie wieder leiden. Krankheiten, Schmerzen und Tod wird es nicht mehr geben. Ist das nicht schön? Aber ob ihr es glaubt oder nicht, es wird noch besser. Denn im Himmel werden wir nicht nur ohne Leid, Geschrei und Schmerz leben, es wird auch keine Sünde mehr geben. In Offenbarung 21, Vers 27 lesen wir: Und nichts Unreines wird hineinkommen, und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Es ist großartig zu wissen, dass die Sünde uns nicht an diesen wunderbaren Ort folgen kann. Der Grund für die Probleme, die wir in diesem Leben haben, ist schließlich in aller Regel die Sünde. Aber Gott sei Dank wird es eben diese Sünde im Himmel nicht mehr geben. Genauso wie es auch Satan selbst dort nicht mehr geben wird. Denn wenn wir im Himmel angekommen sind, dann werden wir uns nie wieder mit unserem Feind auseinandersetzen müssen. Wir können auf diese Tatsache vertrauen. Johannes schreibt in Offenbarung 20, Vers 10: Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. An dem Punkt wird's gerecht. Und wir können uns auf den Himmel freuen, wegen dem, was dort sein wird, und wegen dem, was nicht dort sein wird. Aber wir können uns auch freuen, weil wir wissen, wer dort sein wird. Wenn die Bibel vom Himmel redet, dann spricht sie von einem Ort, der bevölkert ist, nicht leer. Uns wird versichert, dass unsere Lieben dort sein werden, zumindest wenn sie ebenfalls zu Jesus gehörten. Eines Tages werden wir ein Wiedersehen erleben, das mit Worten nicht zu beschreiben ist. Unsere geliebten Menschen, die in Christus gestorben sind, werden dort sein. Eines der schwierigsten Dinge, die wir in diesem Leben tun müssen, ist Abschied von denen zu nehmen, die wir lieben. Es ist eines der schlimmsten Sachen, die wir haben. Aber genauso wird es eine der größten Freuden des Himmels sein, sie wiederzusehen und nie wieder Abschied nehmen zu müssen. Und noch schöner ist, dass Jesus selbst dort sein wird. Und darin ist die Bibel sehr deutlich. In Johannes 14, Vers 2 und 3 sagt Jesus: In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hinten gehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Es geht darum, dass wir da sind, wo er ist. Wenn wir eines Tages sterben, wird dieser alte Körper hier auf der Erde bleiben. Aber wenn wir Nachfolger Jesu sind, werden wir einen neuen Körper bekommen, in den Himmel aufsteigen und bei Jesus sein. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie es sein wird, Jesus von Angesicht zu sehen. Aber ich weiß, dass es geschehen wird. Und ich weiß, dass es schön wird. Eines Tages wird das, was wir jetzt schon glauben, sichtbar werden. Das Wissen, dass er da sein wird, lässt uns in freudiger Erwartung auf unsere neue Heimat zugehen. Ich bin bereit. Ich habe Heimweh nach dem Himmel. Was ist mit dir? Freust du dich auf diesen wunderbaren Ort? Weißt du sicher, dass du dorthin gehst? Hast du dich auf die Ewigkeit vorbereitet? In Johannes 14, Vers 6 hat Jesus gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn du also nach deinem Tod an diesen wunderschönen Ort kommen möchtest, an dem es keinerlei Leid, keine Sünde, keinen Satan, dafür aber Jesus selbst gibt, dann geht das nur über Jesus. Und daher möchte ich dich ermutigen, dich an Jesus zu wenden. Vertraue auf ihn als deinen Herrn und Retter. Übergib ihm heute dein ganzes Leben. Denn wenn du das gemacht hast, dann kannst auch du Heimweh nach dem Himmel haben und dich auf das freuen, was nach dem Tod kommt. Und dann kannst du gemeinsam mit Paulus sagen, wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Denn nirgends ist es schöner als daheim.